Ja, ihr Lieben, ihr habt vor 3 Wochen für uns gebetet, als wir uns einen Tag lang als erweiterter Leitungskreis getroffen haben, mit der Frage, wohin geht unsere Reise als Gemeinde? Was hat Gott mit uns vor? Das ist ja eine Frage, die sich jede Gemeinde immer wieder stellen sollte. Jesus ist Bauherr seiner Gemeinde und ihr oberster Leiter. Und das deklarieren wir immer wieder und wollen hören und verstehen, was er für Pläne für uns hat. Gemeinde ist der Ausdruck des Reiches Gottes. Und der König dieses Reiches ist Jesus. Und wir sind sein Volk. Und Jesu Art zu regieren ist speziell, ganz anders, als die Welt sich unter einem Regenten oder einer Regierung vorstellt. Jesus definiert Leiterschaft als Dienen. Er will Menschen heilen, befreien, fördern, sie wiederum zu Dienern an anderen machen. Und das alles kann so enorm vielfältig aussehen, da das Reich Gottes umfassend ist und jeden Bereich des Lebens betrifft. Wo also ansetzen? Was ist sein Auftrag für uns? Wir haben uns an jedem Tag viel Zeit genommen zum Hinhören. Jeder hat aufgeschrieben, was er meinte zu hören. Manche Themen und Bilder tauchten mehrfach auf, aber es war insgesamt schon eine breite Palette von Eindrücken. Wir haben dann beschlossen, dass jeder die 3 Dinge aufschreibt, die er oder sie am wichtigsten hält. Ein Bild war das eines fruchtbaren Baumes, der am Wasser steht und von der Sonne beschienen wird. So einen Baum haben wir auf ein Flipchart gemalt und dann die Karten dran gehängt mit den Themen, die wir als wichtig empfanden und als Grundlage für die Früchte dieses Baumes, der als Bild für die Gemeinde zu verstehen war. Wir standen dann vor diesem Baum. Ich habe ihn hier absichtlich etwas unscharf gemacht, damit wir jetzt nicht anfangen, die einzelnen Karten zu lesen. Es war zunächst gar nicht so eindeutig, ob da ein gemeinsames, übergreifendes Thema drin steckte. 2 konkrete Projektvorschläge waren dabei und erwiesen sich aber als derzeit nicht umsetzbar oder reif für eine Durchführung. Können wir wieder wegnehmen, Jan. Und als wir uns mit den anderen Aussagen auf den Karten auseinandersetzten und sie besprachen, empfanden wir immer deutlicher, dass Gott eine Anfrage an uns hat. Und diese Anfrage betrifft uns sehr persönlich, aber auch als Gemeinde. Wir spürten, dass er uns fragt, ob wir bereit sind für seinen Auftrag oder seine Aufträge. Und zwar bereit, nicht nur Ja zu sagen zu einer Idee, sondern auch Ja zu sagen zum Handeln, das dann ja erforderlich wird. Und darauf kommt es ja letztlich an. Es ist bei jeglichem Event oder Einsatz sehr gut, wenn es von allen oder zumindest einer Mehrheit mitgetragen wird. Und mittragen heißt, die Idee finde ich prima. Ich bin voll dafür und bete gern fürs Gelingen und bewerbe es auch. Aber ich habe leider die Zeit oder Energie nicht, mich aktiv zu beteiligen. Das ist in Ordnung. Aber wenn alle oder die Mehrheit nur in diesem Sinne mittragen, dann fehlen die eigentlichen Träger eines Einsatzes, die Hand anlegen und es durchführen. Wir erinnerten uns an eine Abstimmung, die wir bei einem Gemeindetag vor einigen Jahren durchführten. Es ging um das Erreichen der Glasbläserhöfe. Viele stellten sich in eine Reihe, die das Projekt befürworteten und gut fanden. Aber als es um die Bereitschaft ging, dafür Zeit zu investieren und tätig zu werden, waren es nur noch wenige, die dazu Ja sagten. Das ist kein Vorwurf, einfach eine Feststellung. Es gibt viele plausible Gründe, warum wir als Gemeinde dieser Größe, dieser Zusammensetzung und auch dieser geografischen Ausdehnung einfach begrenzt sind in unserer Kapazität. Doch ist vieles möglich. Einer unserer Eindrücke war, dass Gott sagte: Klein ist für mich kein Problem. Er kann mit wenigen Großes bewirken. Gideons Armee hat er von 30.000 auf 300 reduziert, um die Heerscharen der Midianiter und Amalekiter zu schlagen. Bei Gott ist eben nichts unmöglich, und das gilt auch für seine Pläne für uns persönlich und uns als Gemeinde. Ein interessanter Eindruck bei unserem gemeinsamen Tag war, dass einer von uns eine Erdbeerschüssel voll mit saftigen, frischen Erdbeeren sah. Gott sagte: Nimm sie, die sind lecker. Antwort: Ich mag aber Erdbeeren gar nicht so gerne. Naja, schon, aber sie sind mir zu teuer, das ist mir der Preis nicht wert. Das rührt an die Kernfrage: Was bin ich bereit einzusetzen, damit Reich Gottes, damit Frucht in mir und in der Gemeinde wächst? Diese Frage Gottes ist ja nicht neu. In jedem Ruf Gottes schwingt diese Frage mit, der immer Kosten damit verbunden sind. Manchmal fragt er direkt, wie, um Menschen zu finden, die sich ihm zur Verfügung stellen. So geschehen bei Jesaja, wo es heißt: Und ich hörte eine Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Jesaja antwortet ohne Umschweife: Hier bin ich, sende mich. Vielleicht hätte er sich's noch mal überlegt, wenn er gewusst hätte, was folgt. Denn der Auftrag war unangenehm. Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Kein so angenehmer Auftrag. Jesus ist Jahrhunderte später noch direkter. Er fragt es gar nicht in der Runde, wer kommt mit mir, sondern fordert direkt dazu auf. Er sah zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Erstaunlich. Jesus lud sie ja nicht zu einem kleinen Spaziergang am See ein, sondern zur Nachfolge. Es ging also nicht darum, eine Pause einzulegen bei der Arbeit, sondern sich von jetzt auf gleich von allem zu trennen, von der Arbeit, mit der sie gerade beschäftigt waren, ja, ihrem Beruf, ihrer Familie und Jesus nachzufolgen. Es ist eigentlich gar nicht erstaunlich, wenn manch einer anders reagiert. Wie der, der antwortete, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Radikal. Auch wenn es sich hier nicht um die Beerdigung des soeben verstorbenen Vaters handelt, sondern um die traditionelle Umschichtung der Knochen in einen Behälter ein Jahr nach seinem Tod, ist der Punkt des Anstoßes in Jesu Antwort der, dass nur Gott verlangen konnte, Priorität zu haben und mehr als die Eltern geehrt und sofort befolgt zu werden. Wie nachsichtig und wie freundlich ist Gott doch mit uns. Er fragt, seid ihr bereit? Und er gibt uns Zeit zum Überlegen. Denn als ich diese Frage so herausschälte, war unser nächster Gedanke, lasst uns dies in die Fastenzeit nehmen. Das bot sie an, da sie bevorstand und mittlerweile gerade begonnen hat. Eine Zeit ist, in der wir Gott näher kommen wollen. Nun ist Fasten ja nicht jedermanns Sache. Aber wie dankbar können wir doch sein, dass die Bibel eine ganze Bandbreite der Möglichkeit des Fastens beschreibt, aber nicht vorschreibt. Das einzige Gebot des Fastens finden wir im Alten Testament. Dort schreibt Gott es für nur einen Tag, nämlich den Versöhnungstag von Yom Kippur, vor. Also im Verlauf der ganzen biblischen Geschichte über hunderte von Jahren fordert Gott in der Zeit vor Jesus das verbindliche Fasten an nur einem Tag des Jahres. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus 40 Tage gefastet hat. Und sein Fasten ist sehr inspirierend, da es von spezieller strategischer Bedeutung war. Gerade war er getauft worden. Der Heilige Geist war in Form einer Taube auf ihn herabgefahren und der Vater hatte vom Himmel über ihn gesprochen, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist doch wie ein Signal an die Menschen, hört auf ihn, seht, was er tut. Er lebt so, wie es mir gefällt. Und an Jesus selbst, ich freue mich an dir, du machst es gut, weiter so. Bei unseren Eindrücken kam Gottes Bestätigung für uns als Gemeinde auch klar zum Ausdruck. Wir hörten hin, schrieben Briefe von ihm an die Gemeinde, wie wir sie empfanden, sahen Bilder. Hier ist eine Auswahl. Die Gemeinde ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Aus Psalm 1. Liebe Vineyard-Gemeinde, ich sehe euer Ringen und ich freue mich daran. Ihr habt ein großes Herz für verletzte Menschen. Ihr stärkt die Schwachen, ihr tragt die Armen. Oder Strahlen meines Lichtes kommen zu euch, ihr kleine Herde. Seid getrost, ich übersehe euch nicht. Ein weiteres Baumbild war dieses. Ein Baum wächst aus unseren Gemeinderäumen heraus. Die ganze grüne Krone ist im hellen Sonnenlicht und ist voller Blüten. Das Bild ist friedlich, sommerlich, schön und eine Freude anzugucken. Der Baum ist voll im Saft. Die ganze Baumkrone mit ihren Blüten wird von zwei Händen getragen. Diese Hände gehören Jesus oder Gott Vater. Er hält den Baum. Und hier noch der Ausschnitt eines Briefes. Ihr seid meine kleine Herde. Ich wache über euch. Lange schon sucht ihr mich und wollt von mir hören. Ich habe eure Gebete und euer Flehen wohl vernommen. Es gefällt mir, dass ihr fragt und nicht vorwärts gehen wollt ohne meine Führung. Ihr wart treu in vielen Dingen, das schätze ich sehr. Obwohl ihr euch klein und in vielen Dingen unausgerüstet findet, keine Jugend, zu wenig Manpower, um Projekte zu gestalten, liegt in euch dennoch alles, was ihr braucht, um weiterzugehen. Und was ihr nicht habt, habt ihr in mir. Meine Ressourcen sind grenzenlos. Also deutliche Bestätigung und, wenn man so will, Lob für uns als Gemeinde. Zurück zu Jesus, der von seinem Vater so klar bestätigt wurde, dass er sich an ihm freut. Und nach diesem himmlischen Lob möchte man sagen, go Jesus, go, leg los mit deinem Dienst. Aber statt nun in der Kraft des Geistes zu wirken und von allen anerkannt zu werden, geschieht etwas ganz anderes. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde, berichtet Matthäus. Also weg vom Fenster, weg von der Öffentlichkeit und hinein in die Einsamkeit der Wüste. Es folgen 40 Tage und Nächte des Fastens und dann die Versuchungen des Feindes. Erst danach tritt Jesus öffentlich auf und beginnt seinen Dienst. Wir wissen nicht, wie Jesu Dienst verlaufen wäre, wenn diese strategische Zeit der Zubereitung durch diese lange Fastenphase nicht erfolgt wäre. Auch wir wollen uns in dieser Passionszeit zurüsten lassen. Offiziell sind es von Aschermittwoch bis Karsamstag auch 40 Tage, da die Sonntage offiziell nicht dazugezählt werden. Lasst uns doch diese Fastenzeit nutzen, um Gemeinschaft mit Gott zu suchen, intensiv auf ihn zu hören, uns von ihm vielleicht verändern und zubereiten zu lassen. Wie wir dieses Fasten gestalten, ist jedem selbst überlassen. Ein Vorschlag aus unserem Einkehrtag ist das Danielfasten. Ein Teilfasten, das auf Daniel zurückgeht. Dort heißt es im 10. Kapitel, ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Daniel war zu der Zeit sehr bedrückt. Er litt unter der Situation des Exils und bat Gott um sein Eingreifen. Aber Daniel praktizierte auch das normale, volle Fasten. Denn im 9. Kapitel sagt er selbst, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Warum er nun im 10. Kapitel nur auf Leckeres verzichtete, wissen wir nicht. Aber das ist dann als Daniel-Fasten bekannt geworden. Über längere Zeit sicherlich einfacher einzuhalten als das volle Fasten. Man kann auch auf seine Lieblingsbeschäftigung verzichten. Spiele, was auch immer. Danke dir. Also auf seine Lieblingsbeschäftigung verzichten oder einmal am Tag eine Mahlzeit weniger einnehmen. Lasst euch einfach vom Heiligen Geist leiten und macht es mit Gott aus. Vielleicht habt ihr das ja eh schon getan zu Beginn der Fastenzeit. Und in dieser Zeit wollen wir die Fragen bewegen, die wir zusammengestellt haben. Wir werden sie nachher in den Ankündigungen vorstellen und auch per E-Mail dann zuschicken. Und wir fänden es gut, wenn wir das, was wir hören, was uns so bewegt, mit Geschwistern austauschen und besprechen würden. Zweier- oder Dreierschaften wären dazu wunderbar geeignet. Die können sich innerhalb der Hausgemeinschaften bilden oder innerhalb der Gemeinde. Und wenn man sich in dieser Zeit wöchentlich trifft und darüber austauscht, kann das sehr hilfreich sein. Darüber reden, was wir von Gott hören, es prüfen, abwägen, miteinander beten und sich gegenseitig ermutigen. Das ist nicht nur ein Dienst aneinander, sondern auch ein Forum, in dem Gott zu uns durch andere spricht. Und wir bleiben dann über die Länge der Zeit dran an den Fragen. Und nach Ostern wollen wir dann zusammentragen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir von Gott gehört haben. Dann werden wir auch sehen, welchen Auftrag er für uns hat und ob wir persönlich und als Gemeinde bereit sind dafür. Das Bild des Fischschwarms dürfte dabei interessant sein. Auch daran wurden wir am Einkehrtag erinnert. In so einem Schwarm bewegen sich alle in die gleiche Richtung. Sehr flexibel kann es da hin und her gehen, aber wie von einer unsichtbaren Kraft koordiniert, bewegen sich alle synchron. Wir sind gespannt, wie Gott uns koordinieren wird. Zum Schluss will ich noch ins Gedächtnis rufen, welche Herzenshaltung Gott bei unserem Fasten gefällt. Ihr erinnert euch bestimmt an den Jesaja-Text im Alten Testament, wo Gott sagt: Gebt Misshandelten die Freiheit und macht jede Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Also ein sehr aktives Fasten, vielleicht schon ein Hinweis, was er uns mal auftragen könnte. Und Jesus selbst sagt ganz klar: Setzt keine Leidensmiene auf wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen sieht. Der wird dich dafür belohnen. Amen.